Ich liebe die Kommunikation. Wenn du mich fragst, was ich an meinem Job lieb, dann ist das der Umgang mit so vielen Menschen. Und wenn du mich fragst, was magst du nicht so gern, ist das der Umgang mit so Menschen. Vielen Menschen. Aber der Umgang mit den Menschen, die machen mir so viel Spaß, diese Kontakte, dass ich das andere, die Diven unter den Fotografen, deinen Kollegen, deinen Kolleginnen,
Dankeschön.
Gerne und bei den Werbeagenturen, die Defizite in der Kommunikation damit kompensiere.
Moin, mein Name ist Nils-Hendrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommen Begeisterung, Leidenschaft und Liebe zur Fotografie? Und weil das Beantworten von Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner hat aus meiner Sicht den wahrscheinlich härtesten Job in der gesamten Branche. Er verdient sein Geld quasi als moderner Menschenhändler und reibt sich auf zwischen exzentrischen Fotografen, gnadenlosen Werbeagenturen sowie unerbittlichen Kunden auf der einen Seite und unfassbar gut aussehenden, aber ebenso anspruchsvollen Models auf der anderen Seite. Und weil man dafür ein wahnsinnig harter Hund mit Nerven wie Stahlseilen sein muss, hat er seine Agentur einfach ganz liebevoll Zartbottles genannt. Hallo Carlo Leuner.
Hallo Nils, danke für die legendäre Ankündigung und was für ein Privileg, dass du bei mir sitzt und wir nicht per Telefon und Internet verbunden sind, sondern live zusammen, fast händchenhaltend.
Ja gut, die 20 Zentimeter haben wir noch, aber dafür haben wir einen schönen Blick auf die Weser. Also ich freue mich auch, sehr lange drauf. Also ich habe ja sehr lange drauf gewartet. Aber
mit Sicherheit, Nils, 15 Jahre kennen wir uns und heute klären wir den Rest.
Was, 15 Jahre?
Ja.
Nee.
2011 ging's los.
Womit?
Mit unserem gemeinsamen Freund Jens Anders.
Oh.
Toller Fotograf, toller Mensch aus Hannover. Der hat Potenzial bei uns beiden gesehen und dachte, der muss uns vernetzen. Das hat er getan und seitdem arbeiten wir klasse zusammen.
Echt? 15 Jahre ist das?
Ja.
Ich hatte
fast taggenau sogar.
Ich hatte das tatsächlich letzte Woche, da habe ich mit Janine Köhler, der Visagistin, gesprochen und wir haben auch überlegt, wie lange wir uns kennen. Und die hat nämlich eine Modelagentur gehabt, die dann zugemacht haben und die waren kurz davor. Und dann war ich nämlich auf der Suche und das muss der Jens mitgekriegt haben.
Die Serviceagenten sind dann ja...
Agentinnen, bitte. Das waren wirklich Agentinnen, da war kein Typ mit drin.
Okay.
Ja, ich habe heute Morgen mit meiner Freundin eine lange Unterhaltung gehabt und habe mir ja, weil ich ein bisschen aufgeregt war, dass ich dich endlich treffe, mein Aufsprecher mal erklärt und hat gesagt, härtester Job der Branche, das ist doch Kindergeburtstag, also das könnte ich auch, das ist ja vom Grundprinzip so wie im Interior Design der Lagerarbeiter. Ja, der im Endeffekt nur die Möbel auf die Rampe stellt, der muss die ja nicht mal einrichten. Das macht ja der Fotograf, ne? Oder wie der Koch, ne? Also der Fotograf ist der Koch und du holst die Zutaten. Und dann habe ich mir gedacht, hat die recht, hat sie nicht recht? Und ich habe mir gedacht, es kann sein, dass sie vielleicht die Fähigkeiten hat. Ich habe sie nicht. Und ich habe mich gefragt, was kannst du, was ich nicht kann? Was hast du, was ich nicht habe? Und da ist folgende Fähigkeiten mal rausgekommen.
Ich bin gespannt.
Ja, pass auf, Achtung. Punkt Nummer eins ist, du siehst Gesichter. Punkt Nummer zwei, da wo ich entnervt die Bürotür abschließe, fängt es für dich erst an. Das ist dieser ganze Orga-Krampel. Dann hast du alles im Blick und begleitest Chaoten wie mich vollumfänglich, bis sie das haben, was sie brauchen. Das nächste ist, du bleibst selbst dann entspannt, wenn ich es nicht bin, was relativ häufig der Fall ist. Und du schaffst es, dein Wesen bis in tief in meine Shootings reinzubringen. Und zwar bis zu Punkten, wo wir ja seit gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Ich stehe auf dem Set mit deinen Leuten und du bist trotzdem immer da.
Halleluja. Und ich freue mich, dass du mich so siehst. Erstmal schönen Dank für die Blumen.
Ja, sehr gerne. Aber wir können von vorne anfangen, weil die Punkte würde ich gerne mal einzeln durchgehen. Diese Fähigkeit, Gesichter zu sehen.
Ja, und manchmal höre ich auch Stimmen.
Was?
Und manchmal höre ich auch Stimmen dazu. Du meinst mit den Gesichtern natürlich die Modelle, die ich dir vermittle. Und meine Fähigkeit oder Gabe, die einzuschätzen, dass sie auch am Set entsprechend agieren und das mitbringen, was gefordert ist in der Produktion. Ich habe eine recht große intuitive Menschenkenntnis Die brauche ich aber gar nicht anwenden, denn ich habe ja einen Vorteil, wenn mir Modelle, meine Modelle Foto-Updates, also Fotomaterial schicken, dann sondiere ich das, gleiche das ab mit vorhandenem Material, gucke mir das an und ich stelle natürlich nicht alles öffentlich, also ein Portfolio der Modelle. Das bedeutet, ich wäge ab, ob die neuen Fotos wirklich stärker sind oder einfach nur neu. Aus Wertschätzung den Modellen gegenüber gucke ich mir jedes Update an und wäge das sehr genau ab. Und manchmal stelle ich auch neue Fotos online, gar keine Frage. Das Portfolio, das ist ja das Herzstück der Agentur, das muss aktuell gehalten werden. Das ist das A und O. Aber ich bin nicht so streng wie viele Modelle, die mir sagen, Mensch, Carlo, die Fotos sind 5 Jahre alt, hau die von der Seite, so sehe ich nicht mehr aus. Das stimmt nicht, denn wir zeigen in der werblichen Fotografie, was möglich ist. Und viele Modelle sehen auf aktuellen Fotos, die zum Beispiel für ein Cover-Magazin, für ein Magazin-Cover bearbeitet, stark bearbeitet sind, sehen sie deutlich jünger aus als auf Fotos, auf denen sie jünger waren. Und deshalb wäge ich das genau ab. Und wir sichern uns natürlich dann, wenn es zur Buchung kommen soll, noch eben mit Polaroids oder einem kleinen Video ab, dass die Modelle wirklich so aussehen und es keine bösen Überraschungen gibt am Set.
Ja, das ist der Hintergrund. Aber was ich sogar noch viel spannender finde, ist, das klingt so, als wenn du eine Handvoll hast oder ich weiß nicht, vielleicht 100, 200 überhaupt, aber ich meine, sind ja um die 1000 Models.
1000 Modelle, Schauspieler ist der Schwerpunkt, haben wir unter Vertrag, wobei immer so ein paar offline sind, wo ich dann erst gucken muss, dass ich aktuelle Bilder kriege, weil ich möchte ja auch, wie gesagt, dem Kunden keine Überraschungen zumuten und erst wenn ich ein gutes Gefühl habe und die Bilder wieder up to date sind, dann werden die Modelle wieder online gestellt.
Ja, aber was ich meine ist, wie beschreibe ich es am besten? Also ich kann das am besten so beschreiben, wie ich arbeite, weil ich kriege ja zum Beispiel ein Briefing von meinem Kunden und dann ist da drin, wir brauchen Person XY 30 bis 40, männlich, dann weiblich dies, da ist eine Haarfarbe mit drin, da sind unterschiedliche andere Sachen mit drin, da sind die Rollen drin, die sie bekleiden müssen und so weiter und ich gucke mir das an und ich habe das schon 1-2 Mal gemacht, dass ich dann bei dir auf die Seite gegangen bin und mir dann, ich sag mal, die kann da ja auch filtern, ne? Nach Alter, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Und dann bin ich da durchgegangen und war hoffnungslos verloren. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, bin ich auf die Idee gekommen oder und habe dir dann einfach die Briefings direkt weitergeleitet. Und was mich wahnsinnig verblüfft hat, ist, dass du in einer unfassbaren Geschwindigkeit eine Auswahl zurückspielst mit Models, die da wirklich erstens auf den Punkt draufpassen. Und irgendwann hast du mir mal verraten, dass du bei unterschiedlichen Shootings, in dem Moment, wo du das Briefing siehst, sofort vor Augen hast, wer da passen könnte. Und zwar geht es nicht nur um einzelne Models. Bei mir sind das häufig Kombinationen, ne? So 2, die zusammenpassen, 3, die unterschiedlich zusammenpassen müssen. Wo du dann gesagt hast, dass du eigentlich relativ sofort weißt, wer das sein könnte. Und dass du klar eine größere Auswahl vorstellst, aber eben irgendwann, dass es aber trotzdem so ist, dass in der Regel in, ich weiß nicht wie viel Prozent der Fälle, die Kunden dann bewusst oder unbewusst deiner Auswahl folgen. Und das finde ich vollkommen faszinierend, weil es gibt Models, die habe ich auch schon 2-mal am Set gehabt oder 3-mal. Man muss sagen, in 15 Jahren. Und wir arbeiten ganz regelmäßig zusammen. Das heißt, ich habe ja Unmengen unterschiedlicher Models gehabt, immer wieder, aber sie haben immer auch genau da drauf gepasst, zu 100%. Also für mich ist das ja mittlerweile so ein, ich habe festgestellt, ich habe diese Fähigkeit nicht, das zu sehen. In dem Moment, wo ich versuche, Einfluss zu nehmen, funktioniert das nicht.
Aber Nils, das ist mein Tagesgeschäft und ich beschäftige mich 30% Minimum jeden Tag mit den Foto-Updates. Und dabei skaliere ich natürlich auch die vorhandenen Fotos und wäge ab, welche nehme ich rein, welche nicht. Ich kenne jedes Model mit Namen. Ich kenne in der Regel das Portfolio. Vielleicht nicht jedes einzelne Foto, aber ich weiß, wenn ich ein Briefing von einem Kunden kriege, zum Beispiel ein Büroshooting, wer sowas mitbringt, wer nicht, trotz der Zahl. Denn ich mache diesen Job seit Anfang an alleine. Ich habe mir zwischendurch mal Hilfe geholt, habe eine junge Dame eingestellt. Das hat sich nicht bewährt. Da gab es dann Rückmeldungen unter anderem von dir, dass du gesagt hast, Mensch, Carlo, ist ja toll, dass du so erfolgreich bist, aber sorg bitte dafür, dass du weiter mit mir zu tun hast, denn ich bin deinetwegen bei Zart Models, nicht wegen deiner Modelle, wie auch, die haben ja auch andere Agenturen, wegen deiner Schnelligkeit, deiner Transparenz und natürlich auch wegen deines Know-hows und deiner Portfolio-Kenntnis. Und nur weil ich das alleine mache, kann ich das alles genauso in dieser Geschwindigkeit stemmen. Ich habe keine Hierarchien, ich muss mich mit niemandem abstimmen. Ich habe das alles im Kopf, auch ein bisschen zwanghaft, muss ich dazu sagen. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil für die Modelle, für die Kunden, für meine Partner, für meine Familie ist das ein ganz großer Fluch. Denn Beispiel Urlaub, wir machen sicherlich einmal mehr Urlaub als andere Familien, aber Papa, also ich, arbeite jeden Urlaub durch. Und als ich meine Tochter, die so über Girls Day, Future Day und jetzt ein Schulpraktikum fragte, ob sie denn nach ihrem Abitur, das ist in 2 Jahren, vielleicht mal so ein bisschen reinschnuppern möchte in meine Agentur, da hat sie gesagt, nein Papa, das möchte ich nicht, weil ich war überrascht. Ich sagte, warum, was ist denn der Grund? Und da sagte sie, weil ich meiner Familie nicht antun möchte, was du uns antust. Und ich muss trotzdem, auch wenn mich das sehr gerührt hat, ein bisschen dabei schmunzeln, denn die kennen das eigentlich seit ihrer Geburt, beide Kinder.
Na, lass mich rechnen, 15 Jahre, das kommt ganz gut hin.
Ja, 14 und 16 sind die beiden. Die kennen es gar nicht anders und es geht ja nicht anders. Also ich bin eine One-Man-Show und 100% Dienstleister. Ich liebe den Beruf und jeder, der mit mir zusammenarbeitet oder mich näher kennt oder mich auch an sich ranlässt, der das zu schätzen weiß, der wird das auch kennenlernen und wertschätzen, dass ich so arbeite und agiere und dann auch halt ohne Familie. Aber den Rücken halten sie mir frei. Das ist ja schon mal Voraussetzung und wichtig.
Ja, aber du sagst, du liebst den Beruf. Ich gehe sogar ein Stück weiter. Ich würde sagen, du brennst dafür.
Ja.
Also das ist das, wo ich auf jeden Fall, weil ich war ja eine Weile orientierungslos, ne? Manchmal ist das so wie auf Beziehungssuche und wo du dann da irgendwie stehst und denkst dir, ah Mist, was mache ich jetzt? Wo hole ich jetzt wen Neues her? Und dann probierst du hier mal eine Modelagentur, da mal eine Modelagentur aus. Dann hast du dann irgendwie eine Werbeagentur, die dir eine Modelagentur vorgibt, mit der du dann zu tun hast. Und ich habe dann, ja, es war im Endeffekt genau das, was ich daran zu schätzen gewusst habe, dass du so ein hohes Identifikationspotenzial mit deiner eigenen Agentur hast. Weil wenn du jetzt irgendwie irgendwelche großen, ich sag mal, Berliner Modelagenturen hast, die brauchst du ja im Umfeld der Fashion Week sowieso 4 Wochen nicht anzurufen. Und dann kommt da die junge Dame oder der junge Herr aus der Eifel, die nach Berlin gekommen sind und ein tolles Insta-Profil haben und jetzt Modelbooker sind und dann plötzlich da sitzen und dafür verantwortlich sind, dass ich die Models aufs Set kriege und mir denke, ich habe eigentlich keine Lust, jedes Mal jemandem den Unterschied zwischen klassischer Werbung und B2B-Produktion zu erklären. Und das war eben die eine Sache. Und eben auf der anderen Seite ja auch diese wertschätzende Geschichte. Aber was mich am meisten fasziniert hat, ist ja das, was deine Familie wahrscheinlich verflucht. Das, jetzt sind wir bei dem zweiten Punkt. Da, wo ich entnervt die Bürotür zumache, fängt es für dich eigentlich erst an. Weil ich würde ja am liebsten nur fotografieren. Und das große Glück ist ja, dass ich im Laufe der Zeit für mich gemerkt habe, dass ich das am besten kann, dass ich mich darauf beschränken sollte. Das heißt, dass ich gewisse Sachen auslagere, nicht weil ich faul bin oder weil das so toll oder cool ist, sondern einfach, weil ich merke, es bringt das Ganze halt maximal nach vorne. Und was mich maximal gestresst hat, ist dieser ganze Orga-Krempel. Wenn man sich da selber drum kümmern muss und mit Terminen und dann sagt mein Kunde mir, wann der Termin ist und dann verschiebt er den Termin, dann verschiebt er den nochmal und dann muss ich alle wieder anrufen, dann muss ich alle wieder hin und so weiter und so fort. Und so habe ich halt einfach die Möglichkeit, du bist ja quasi sowas wie meine Produktionsfirma. Also ich rufe dich ja an und sag dir, was ich brauche. Da gibt es die kleinen Sachen, wo ich sage, ich bin nächste Woche in Frankfurt, ich brauche am Dienstag um 13 Uhr bitte eine Visagistin, dann steht die da. Oder eben das Ding mit den Models und wo wir das dann eben so weit machen, dass ich als Puffer zwischen Agentur, Kunde und Models irgendwann komplett raus bin. Ne? Wo ich dann manchmal auch sage, wir können das bitte direkt machen. Aber was ich mich immer wieder frage, die ganzen Models anzufragen mit den Terminen, die dann zu halten, bis der Kunde sich entschieden hat, auf Option zu halten, die anzurufen, die abzusagen, die wieder dies, wieder das. Da sind ja auch Models enttäuscht und dann gibt es eine Zusage, dann gibt es Preisverhandlungen. Eigentlich muss man da wahnsinnig werden.
Ja, das bin ich auch. Nichtsdestotrotz liegt mir das. Ich liebe die Kommunikation. Wenn du mich fragst, was ich an meinem Job lieb, dann ist das der Umgang mit so vielen Menschen. Und wenn du mich fragst, was magst du nicht so gern, dann ist das der Umgang mit so Menschen. Vielen Menschen. Aber der Umgang mit den Menschen, die mir Spaß machen, natürlich auch im Dialog, die ich, wollte gerade sagen, mir ein bisschen erziehe, oder wo wir einfach auf Augenhöhe mit und über Modellen auch sprechen. Die machen mir so viel Spaß, diese Kontakte, dass ich das andere, die Diven unter den Fotografen, deinen Kollegen, deinen Kolleginnen,
Dankeschön.
Gerne, und bei den Werbeagenturen die Defizite in der Kommunikation damit kompensiere. Dass mir das unterm Strich, wenn ich abends nach Hause gehe, einfach einen Haufen Spaß gemacht hat. Und ich lieb den Job wegen der Kreativität. Da sind wir vorhin so ein bisschen drüber weggekommen. Also mich fasziniert an meinem Tagesgeschäft die Attraktivität von Menschen, also von Modellen oder Werbegesichtern, auf Kunden, Kampagnen, Dienstleistungen zuzuschneiden. Das bedeutet, es ist eine reine Nasenpolitik. Das, was der eine Kunde schätzt an einem Model und was er mag, das ist das, weswegen der andere Kunde das Model nicht bucht.
Hatten wir das nicht einmal, dass wir irgendeine Kundin hatten, die was angefragt hat, und dann hatten, ich glaube, die wollten eigentlich was Brünettes, aber wir haben auch irgendwer hat auch was Blondes vorgeschlagen.
Ach, weil bestimmt, auch das passiert ja am laufenden Band.
Nee, wo sie dann halt irgendwie, wo man so auch gefragt hat, Mensch, hui, gab es da neulich irgendwie ein Problem mit einer blonden Kollegin oder so? Also wo du dann halt einfach auch so Sachen hast, wo du gar nicht mit rechnest, ne? Dass dann jemand irgendwie eine Aversion gegen einen gewissen Menschentyp hat.
Ja, stimmt. Ich kriege sie mehr zusammen. Aber
ich auch nicht, aber ich erinnere mich.
Besser so. Was war da? Genau, da war was. Also ganz ganz spannend für mich, ein Corporate Shooting von dir zu bestücken. Da ist natürlich immer abhängig, wer ist der Kunde.
Das hätte ich jetzt an deiner Stelle aber auch gesagt, dass das ganz besonders spannend ist, wenn du
mit mir zusammenarbeitest. Wie attraktiv dürfen die Menschen sein? Grundsätzlich darf ja niemand aus der Reihe fallen durch eine zu starke Markanz oder eine zu starke Attraktivität, dass man dann unterstellt, der ist doch gar nicht im Büro gut aufgehoben, der ist ein Womanizer oder die Frau ist ein Vamp, bindet die ganze Aufmerksamkeit auf sich und lenkt dadurch von der Kampagne oder der Aussage des Kunden ab. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch exzentrische Kunden in der Lebensmittelindustrie, die so diese Nachahmereffekte mit dem Model buchen wollen oder ausdrücken wollen, wo du gar nicht exzentrisch genug aussehen darfst, weil jeder sofort denkt, Mensch, klasse, wenn ich das Produkt auch nutze oder konsumiere, dann sehe ich genauso aus oder bin auch so ein Typ wie der. Also dieser Coolness-Faktor. Und das ist mein Tagesgeschäft, das begeistert mich unendlich. Das ist für mich so eine Kreativität, dass ich da jeden Tag was Neues eintauchen kann und das für mich einfach überhaupt nicht langweilig wird.
Ja, aber es gibt ja noch was anderes, was ich auch ganz spannend finde, weil ich mir immer auch Gedanken gemacht habe, was unterscheidet das?
Oh, viel los da draußen.
Was unterscheidet das Ganze von anderen? Und zwar, also ich habe ja mit unterschiedlichsten Dienstleistern zu tun. Also wenn ich fotografiere, oder man kann auch so weit gehen, was ich weiß, natürlich muss ich mit dem Auto irgendwie zum Job kommen. Also mein vollkommener Albtraum ist jegliche Form von Autowerkstätten. Aber bei dir habe ich immer das Gefühl, dass es nicht um das reine Produkt geht. Na, und dann habe ich das gebucht. Wir haben, wir haben verhandelt oder wie auch immer. Der Job ist gebucht, der Kunde ist gebucht. Also wir beide müssen ja zusammen ein Paket schnüren, was mein Kunde überhaupt erstmal bezahlen möchte oder kann, oder dass das in der Range ist oder dem vielleicht manchmal auch bei Bildrechten Dinge raten, die sinnvoller sind. Also auch für den Kunden. Aber was ich spannend finde, dass in dem Moment, wo das abgeschlossen, das für dich ja nicht aufhört, weil du ich habe das vorhin so formuliert, du begleitest ja so einen Chaoten wie mich vollumfänglich, so lange, bis das Shooting tatsächlich vorbei ist.
In meinen Augen bist du gar nicht so ein Chaot, Nils. Im Vergleich sogar extrem gut strukturiert zu deinen Kollegen und Kolleginnen in der Branche. Ich liebe das ja. Ich finde, du hast eine Tendenz zur Unfreundlichkeit. Aber jeder, der dich näher kennt, weiß, dass du ein ganz, ganz freundliches Kerlchen bist und das tendenziell eine Abgrenzung ist. Du weist uns ganz kurz die Schranken dadurch auf. Dadurch, dass du so kurz angebunden bist und sagst so, die Info habe ich noch nicht, kriegen wir alles zu seiner Zeit. Und ja, tendenziell legst du ja auch dann mal auf, wenn du unter Druck stehst. Aber ich finde, das ist...
Moment, aber nicht mitten im Satz.
Nein, nein, also ich sage nachdem halt du deinen Satz ausgesprochen hast. Und na klar, du meldest dich dann, sobald du die Info hast. Aber das ist auch gut, denn jeder, der mit dir zusammenarbeitet, sieht natürlich sein Part. Und für mich sind die Modelle, die Struktur in der Buchung, das Briefing ist natürlich das Wichtigste. Das ist sehr wichtig, aber nicht das Wichtigste am Set oder in der Produktion. Da spielen natürlich ganz viele Belange oder Abhängigkeiten rein, die alle geregelt werden müssen. Und in der Regel bei den Jobs, die du vergibst, bist du ja auch der Koordinator dafür. So war das gemeint.
Ja, obwohl, also ich muss, da muss ich ja nochmal hinterher mit dieser Unfreundlichkeit. Also ich glaube schon, dass ich, er musste selber lachen, den muss ich auch lachen. Ich habe was da so, aber wahrscheinlich ist das so dieses Zackige, wenn es wirklich schnell gehen muss, ne? Ja. Weil, also ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel so einen Fall gehabt, da haben wir auch, glaube ich, versucht zu sprechen. Da hat das nicht geklappt. Ich habe in acht Tagen 5 Buchungen gehabt. 2 kleine Kinder, Schneechaos, geschlossene Schulen und halt alles parallel und hatte zu diesen 5 Jobs halt immer auch noch Abgaben. Und ja gut, das ist dann manchmal so wie so eine WhatsApp, ne, wo man nur mit Ja oder Nein antwortet, nur halt am Telefon. Ja gut, das kann natürlich dann sein, dass das ein bisschen zackig und so ein bisschen schroff. Können wir uns auf schroff einigen?
Ja, na klar. Wenn ich ein Thema habe, das ich geregelt haben muss, weil ich einfach 15 Modelle im Nacken haben, die auf eine Info warten. Und damit meine ich 15 Modelle, die auch über dich gebucht werden und nicht 15 Modelle, die noch optioniert sind. Dann werde ich irgendwann auch nervös. Ich bin entspannt, solange alles nach Plan läuft. Ich glaube, das kann man sagen. Aber ich habe eine Fähigkeit, das zu puffern in beide Richtungen. Nur irgendwann wird es natürlich eng. Und wenn ich dann aufgelöst vorstellig werde bei dir und du das um Keim erstickst, weil die Info noch nicht da ist, dann wirkt das schroff. Hast du recht. Ist nicht unfreundlich, sondern schroff.
Ja, aber das ist jetzt Punkt 4. Ne, weil für mich ist das ja, witzig ist meine Wahrnehmung dazu, weil ich habe ja als Punkt 4 von diesen Fähigkeiten, die du hast, die ich nicht habe, du bleibst selbst dann entspannt, wenn ich es nicht bin.
Weil du schaffst alles nach Plan läuft.
Nee, weil du schaffst es ja selbst in den Momenten, wo ich dann so diesen Punkt erreicht habe, das so zu machen, dass ich nicht mehr Druck kriege. Und das finde ich, muss ich zumindest sagen, für meine Seite sehr angenehm. Aber jetzt sind wir fast bei dem letzten Teil. Das finde ich ganz spannend, weil du schaffst es ja tatsächlich, das habe ich vorhin so formuliert, dein Wesen bis tief in meine Shootings zu bringen. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und ich spitze ja auch ganz gerne die Ohren. Was heißt, ich spitze ganz gerne die Ohren? Das ist eine Fähigkeit, das ist ein Fluch. Also die Leute, die bei mir auf dem Set haben, die kennen das manchmal. Ich kann den Filter nicht ausschalten. Das heißt, ich höre alles, was jeder sagt. Immer. Inhaltlich. Und das Schlimme ist, ich kann es mir auch noch merken. Das heißt, wenn eine Visagistin irgendwie 2 Meter neben mir steht und mit irgendjemandem über ihren Urlaub in Südfrankreich spricht, kann ich dir das heute noch sagen. Hyundai vor 2 Jahren, ist die Frauke mit der Stylistin da halt irgendwie. Das ist da. Ich höre alles. Ne? Das heißt aber auch, dass ich merke, wer sich wohlfühlt und wer sich nicht wohlfühlt. Und zwar nicht nur vor der Kamera. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute, die von dir ans Set kommen, sich grundsätzlich wohlfühlen, weil sie einfach gut vorbereitet sind. Mhm. Und weil die Gesamtatmosphäre bei dir im Hintergrund, die muss irgendwie anders sein. Weil es gibt halt auch andere Jobs, oder ich habe auch Jobs gehabt, wo ich diese ganzen Buchungen nicht gemacht habe, wo das zum Teil über andere Agenturen gekommen ist und so weiter und die dann halt auf eine ganz andere Art und Weise auch viel unsicherer zum Teil ans Set gekommen sind und wo du eben auch das Gefühl hast, die tauschen sich darüber aus, wie sie behandelt worden sind und manche kommen da an mit einer geballten Faust in der Hosentasche, wofür ich ja überhaupt nichts kann. Und also mir tut diese Atmosphäre sehr gut, die Models schon mitbringen.
Das ist das schönste Kompliment, Nils, das du mir machen kannst. Und die größte Bestätigung für meine Arbeitsweise, denn das zeigt mir, dass ich wirklich mit den Modellen und natürlich auch mit euch, Werbeagenturen, Fotografen, Fotografinnen, ein Team bin und im Team agiere. Ich hole die Model von der Anfrage an ab, kommuniziere auf Augenhöhe mit ihnen und kümmere mich um jede Belange.
Ja, nee, da muss ich dich unterbrechen. Da brauchst du gar nicht überlegen, wie das hat. Das stimmt nämlich tatsächlich so. Ich kann mich erinnern, es gibt so zwei, drei Sachen, an die ich mich erinnert habe in der Vorbereitung. Und eins war, da hast du bei mir angerufen, da war das Model unterwegs und wir hatten eigentlich abgesprochen, dass das eine Handtasche mitnimmt. Und dann hatte das irgendwie, das saß im Zug und du hast angerufen, dass es die falsche Handtasche dabei hat. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das wäre ja bei niemandem anders passiert. Und das heißt ja nicht nur, dass du dir Gedanken über mein Shooting machst und was da auftaucht, sondern dass du auch permanent in Kontakt mit den Models stehst und dafür sorgst, dass die auch da ankommen auf eine Art und Weise und in der Zusammensetzung, wie sie das sollen.
Ja, klingt auch jetzt erstmal so ein bisschen profan, aber ist natürlich wichtig, ne? Ob es der braune Ledergürtel ist oder die Handtasche, um die gebeten wird, dass sie mitgebracht werden, hat sich ja jemand was bei gedacht und das gehört einfach dazu. Natürlich wird ein Model gebucht und nicht ein Accessoire, aber wenn man das Briefing hat und darum bittet, ist das meiner Meinung nach ganz wichtig, sich darauf verlassen zu können. Ist ja gut ausgegangen. Ich glaube, wir haben am Set genug Kolleginnen gehabt, die eine ähnliche Handtasche hatten. Aber das war vorher ja nicht klar. Dieses Wesen in das Set zu bringen, das wird mir gegenüber dokumentiert von den Modellen, von Fotografen, nicht nur von dir, von Werbeagenturen, von Kunden, dass sie mir Fotos schicken aus dem laufenden Shooting mit Grüßen. Ich habe da so tolle Sachen bekommen und da geht mir ehrlich gesagt das Herz auf und ich fieber mit. Ich bin am Set vom Wesen auf jeden Fall, aber auch so, selbst wenn ich in der Agentur sitze, weiß ich tendenziell immer, was zu welcher Zeit passiert und freue mich mächtig, dabei zu sein. Und über diese Rückmeldung.
Also, ja, aber es ist ja tatsächlich auch, wo war denn das? Da hast du mich mal auf dem Set angerufen. das war mitten in der Nacht, weil wir haben nachts in der Autostadt für Bugatti fotografiert. Und das Model hat dich angerufen. Was ist denn hier los? Und du hast bei mir angerufen. Was ist denn da mit dem Model los? Soll ich das mal einfangen? Und es ist ein großartiges, es ist so eins meiner Lieblingsshootings geworden danach. Aber wir haben halt einfach das Licht nicht ausgepackt, weil es gerade so schön war. Und dann kam ein Assistent und hat die Szene mit dem Handy ausgeleuchtet für so ein leichtes Spitzlicht. Das war dann zu viel fürs Model. Und da haben wir dann
ich auch erinnere mich gut.
Ne, aber was mir das eben auch gezeigt hat, dass es in beide Richtungen geht. Ne, dass du immer weißt, wann das Shooting läuft, wo das Shooting läuft, was das für ein Ablauf ist und egal, wer eine Frage hat oder sich unwohl fühlt oder irgendein kleines Problem hat, der weiß eigentlich, er kann dich auch immer anrufen.
Ja, das gilt für beide Seiten, also für die Produktion genauso wie für die Modelle und das wird auch wahrgenommen. Also so viel geht jetzt nicht schief, man ruft auch manchmal einfach an, um mir zu sagen, wie gut alles läuft und wie gesagt, das freut mich ja extrem, dass ich da so mit meinem Wesen präsent bin. Also danke dafür.
Das wollte ich immer schon mal sagen. Wir unterbrechen diese Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Die Frage, die ich heute Morgen bei der Unterhaltung auch gehört habe, ist halt irgendwie, ja, wie wird man denn Modelagent?
Mhm. Und das kann ich beantworten. Also zumindest für meinen Teil. Grundsätzlich behaupte ich, musst du in dem Business unterwegs sein. Du musst Einblicke haben, egal aus welcher Warte, ob du Fotograf bist, Werbeagentur oder Model. Du musst das kennen und lieben oder schätzen und dann kannst du in die Richtung gehen. Bei mir war das so, dass ich mit dem Model-Business überhaupt nichts zu tun hatte. Ich war 2007 oder 2008 auf einer lokalen Fotografenausstellung, die Nordaufnahme in Bremen. Und die beiden Fotografen Tristan Van Kan und der Nikolai Wolf hatten mich angesprochen, als sie mich mit meiner Frau sahen, der Grund für die Einladung war, den die arbeitete, Marketing.
Das heißt, du bist nur mitgenommen worden?
Ich bin nur mitgenommen worden.
Carlo ist plus eins.
Und genau. Und die sagten mir, wenn man so aussähe wie ich, dann müsste man für Beck's Bier Werbung machen. Das ging wie Honig runter, hat mich aber in dem Moment total überfordert, weil ich mit Modeln, mit der Werbebranche, mit Werbegesichtern, mit dem ganzen Kontext noch überhaupt nichts zu tun hatte. Meine Frau hat mich sofort bestärkt, hat gesagt, das liegt dir, den Kasper zu machen. Du kannst immer auf Kommando lachen bei jedem Familienfoto, jeder Familienfeier. Hast du das Paradelächeln.
Du siehst auch bis heute noch blendend aus. Und das möchte ich dir an dieser Stelle kurz anwerfen.
Danke dir. Und die hat mir gut zugesprochen. Und ich war tatsächlich 2 Wochen später vor der Kamera für Beck's Bier, beziehungsweise für InBev, für das Profi-Portal, also für Gastronomen, die Vorteile haben, wenn sie mit InBev, Beck's Bier oder der Getränkefirma ihre Geschäfte machen, also die Getränke beziehen. Und ich habe danach hier und da noch einen Job gemacht, habe dann andere Modelle getroffen, die sagen, Mensch, wenn man so aussieht wie du, die Nummer schon wieder, da muss man sich breiter aufstellen. Das habe ich gemacht und bin da reingeschlittert. Ich war da sehr offen für. Da ich mit meiner Selbstständigkeit so ein bisschen unzufrieden war. Ich war Consultant im Baubereich, im Logistischen. Und mir hat die lange Projektverantwortung nicht gefallen. Und das Model-Business, das ist ganz kurzlebig. Man wird gebucht, macht den Job, 1-2 Wochen Vorlauf und danach ist das gegessen. Das fand ich super entspannt, sodass ich in kurzer Zeit auch sehr, sehr viel gemodelt habe. Aber immer vermisst habe, und jetzt schlage ich den Bogen, dass ich als Model von den Agenturen auch auf Augenhöhe aufgeklärt werde. Bedeutet, ich habe eine Anfrage bekommen, so ähnlich wie der Sebastian Stache im Podcast Nummer 5. Ich sollte ein Polar schicken, habe natürlich, weil es 3-mal geklappt hat, dann gedacht, ich kriege auch sofort den Job. Ist natürlich Pustekuchen. In der Regel gibt es viele, viele Absagen. Aber
selbst wenn man so gut aussieht wie du?
Was ja nicht immer von Vorteil ist. Manchmal sieht man ja auch zu gut aus.
Ja.
es war die Kommunikation mit den Modelagenturen, die zum Teil nicht ans Telefon gegangen sind, was mir jetzt noch Modelle, die sich ausweihen über andere Agenturen. Ich bin ja auch so ein bisschen bekannt als der Kummerkasten, weil es bei mir so persönlich ist und ich mache das total gerne. Die Welt nicht verstehen, wenn man nach einer Anfrage oder nach einer Buchung sogar mit den Modeln sich nicht austauscht und darauf verweist, dass man doch nur schriftlich kommunizieren möchte per E-Mail. Und das hat mir nicht gefallen. Und irgendwann ist es bei mir so gekommen, dass ich so viel zu Hause gemeckert habe, dass meine Frau sagte, dann mach's doch besser. Und da hat sie was angestoßen, dass ich die nächsten Buchungen oder auch Briefings, ich habe die so auf die unter die Lupe genommen und genau daraufhin geprüft und so viele Fehlerquellen gesehen und gesagt, das ist so einfach.
Also vom Grundprinzip ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Motivation gewesen, eine Agentur zu machen, die pro Model ist. Das heißt, dass die Models sich erstmal wohlfühlen.
Ja, genau. Denn ich habe mich nicht wohlgefühlt und ich habe gedacht, wie erfolgreich kann man sein, wenn man das transparent, ehrlich und vernünftig macht. Und das, ich habe auch nicht damit gerechnet oder kann immer noch nicht glauben, dass die Modelagenturen so mit den Kunden umgehen wie mit den Modellen, mit ihrem Kapital, mit ihrem Rückhalt, mit ihrem Background umgegangen, wie sie, nicht umgegangen wird, aber wie sie mit denen umgehen. Und da habe ich pro Model Tendenzen gehabt, ganz klar, aber auch sofort gedacht, das macht sich bezahlt auch auf der Kundenseite.
Ja, definitiv. Also ich merke es am Set. Ne? Ich merke es am Set, ich merke die Zufriedenheit und ich höre ja auch die anderen Teile der Gespräche, wie Models zum Teil dann eben auch über andere Modelagenturen sprechen, wo sie einfach sagen, das ist ein Riesenunterschied. Ne? Also das geht ja los mit, wann wird ein Model bezahlt, bis wie es wird vorbereitet. Also es ist ja der komplette Blumenstrauß.
Du musst trotzdem offen dafür sein. Du musst es wertschätzen. Du, Nils, tust das, das wissen wir beide, dass mit den Modellen so umgegangen wird. Denn es ist auch eine Unbequemlichkeit. Ich stehe auf den Dialog auf Augenhöhe. Das bedeutet, wenn ich eine Anfrage kriege, womöglich mit einem schlechten Briefing oder mit einem weit gefächerten, unspezifischen Briefing, dann bin ich nicht bereit, egal was mir der Gegenüber sagt, 15 Modelle pro Rolle zu optionieren, anzufragen und auch noch möglicherweise Polaroids einzufordern oder ein Vorstellungsvideo. Ich möchte, dass die Modelle, die ich in einer Rolle sehe, dass die besprochen werden, dass ich eine Rückmeldung kriege, Minimum vom Fotografen, also wenn du der Anfragende bist oder die Werbeagentur oder wenn ich einen direkten Kontakt habe vom Kunden, dass wir uns annähern und dass wir einen Typ finden. Und das ist so, wie du es beschrieben hast am Anfang über mich, da habe ich ein Händchen für. Das sind keine Massen, die wir da dann anfragen, das sind immer echte Shortlists. Und nur daraufhin gehe ich auf die Models zu. Und ich habe auch schon solche Volltreffer gehabt, dass es hieß, die sind klasse, die buchen wir genau so, die 5 Modelle. Und als ich dann sagte, Moment, ich muss die erstmal anfragen, ob die verfügbar sind, ob die interessiert sind, ob die den Job machen können und wollen, da hieß es, bist du wahnsinnig, du kannst uns die doch nicht vorschlagen, wenn die gar nicht angefragt sind. Und ich habe dann geantwortet, doch, das kann ich und das mache ich auch nur so. Denn diesen Wahnsinn, ich sag mal pro Rolle 5 bis 15 Modelle anzufragen, was heutzutage Usus ist in der Branche.
Ja, vor allem, die machen das ja, gehen ja noch einen Schritt weiter. Die fragen ja nicht 5 bis 15 pro Rolle an, sondern die fragen 5 bis 15 in der vorgefertigten Mail und fragen dann bei 3 Modelagenturen, wo die zum Teil die gleichen anfragen und wo es dann...
Genau.
Wahrscheinlich ist es das, was das ausmacht, wie du dich in meine Shootings ja mit einbringst. Weil mir geht es ja an dem Punkt exakt so wie dir. Na, also es gibt ja hast du sicherlich auch schon gehabt, du kriegst eine Anfrage, ja, da geht es um konkrete Sachen, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Es gibt ein Angebot und es ist eigentlich schon quasi gebucht, es fehlt nur noch die Unterschrift und dann wird einem mitgeteilt, ach übrigens, ja, also in dem Pitch sind noch 3 andere Fotografen und wir haben uns jetzt für wen anders entschieden. So, und du hast schon eine Woche Arbeit reingesteckt. Ja, also das ist ja ein ähnliches Prinzip. Und das ist, also ich glaube, wenn man alles reinsteckt, hat man dann eben auch eine gute Kundenbindung, weil die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, mit denen arbeitet man in der Regel eben nicht nur einmal zusammen, sondern einfach länger.
Ja, kann ich unterstreichen. Und die Aussage, am Ende kriegt jemand anders den Job, muss ich leider auch unterstreichen, hast du komplett recht. Was mir liegt, solange ich in der Agentur bin, da ist es mir, natürlich freue ich mich über jede Buchung, aber tendenziell ist das mein Tagesgeschäft und mein Job, zu reagieren, Kunden zu beraten, auch ohne Buchung oder Modelle. Aber wenn ich im Urlaub bin, um auch vielleicht nochmal die Schleife zu schlagen, dann setze ich gleich zu Beginn der Telefonate, der Anfrage fest, ob ich die Buchung kriege. Denn das macht keinen Spaß, wenn du dich von deinen Kindern einen Tag am Strand entfernst, die ganze Zeit auf dem Hotelzimmer sitzt und hörst dann nach getane Arbeit oder manchmal auch nach 2, 3 Tagen, du sorry, wir haben uns jetzt doch für eine andere Lösung entschieden. Also da bin ich rigoros. Ich bin bereit und das muss ich auch als Dienstleister und Selbstständiger zu reagieren, aber dann eben nur mit der Maßgabe, dass ich auch die Buchung bekomme. Und
Ist halt einfach wertschätzend. Also eigentlich in beide Richtungen. Ne? Also man wird wertschätzend. Also ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil man kann das so zusammenfassen, dass du gehst mit allen wertschätzend um, aber erwartest eben auch so eine gewisse Basiswertschätzung.
Ja,
und das ist halt einfach das, was dein Geschäftsprinzip genauso ausmacht wie mein Geschäftsprinzip. Ne? Weil ganz ehrlich, dem gegenüber steht dann eine Agentur, wo die Janine oder der Michael aus der Eifel mit 24 in Berlin gerade irgendwie ein cooler Model-Booker ist, mit einem Schnippes und dann eben tolle Insta-Stories macht, dass man so ein cooles Model-Life hat. Aber wo die dann in 2 Jahren feststellen, oh, ich mache halt irgendwas anderes. Das ist halt ein anderer
Burn-Faktor. Ja, das ist deplatziert, meiner Meinung nach. Denn die kennen den Job nicht gut. Das ist ein cooler Lifestyle als Booker, hast du recht. Also so sehen die sich. Aber wenn ich überlege, wie viele Modelle in wie vielen Agenturen anrufen und ihr Gegenüber gar nicht weiß, wer da anruft, wer das ist und die erstmal vertrösten oder sagen, melde dich per E-Mail, dann weiß ich, dass ich alles richtig mache, denn ich kann sofort reagieren auf jeden. Kenne ich nur den Menschen, das Model, ich kenne das Portfolio. Also wie gesagt, etwas zwanghaft, aber nützlich für meine Partner.
Ja, aber du kennst ja eben auch, und das ist ja, das ist ja tatsächlich der Punkt. Also ich glaube, das ist das, was, wo eben auch ein großer Unterschied liegt. Du kennst die Models. Ich meine, du musst dich ja auch, boah, ich glaube, das war auch mit dem Sebastian Stache. Ne? Da war die Frage, wie er sich sieht in dem Team. Ne? Weil, wer bist du in dem Team? Klar, du kuratierst die, du stellst die zusammen, du bereitest die vor, du schickst die los, du sorgst dafür, dass die im richtigen Moment im richtigen Zug sitzen oder im richtigen Flieger oder
ja, ich kümmere mich um alles.
Ganz genau. Und der Witz ist aber, und das ist ja das Spannende dabei, ich habe ja ein relativ gut kuratiertes kleines Team. Ne? Das heißt, ich habe ein, zwei, vielleicht drei Assistenten pro Produktion. Ich habe vielleicht ein, zwei Visagisten. Ich weiß, wirst du dann sagen, ja, du und deine, das Thema Visagisten ist ja sowieso schwierig. Nein, also es gibt ja es gibt ja dann eben die zwei Listen. Die einen, wo ich sage, die darfst du wieder buchen und beim anderen, aber wie gesagt, also ich kuratiere das eben und zwar manchmal gar nicht so nach Leistung, sondern eher auch nach Atmosphäre. Und du bist ja im Hintergrund, genauso wie die Bildbearbeiterin, ein fester Teil des Teams. Und jetzt kommt das Spannende dabei. Ich weiß, dass ich mich 100%ig auf dich verlassen kann. Aber wie machst du das? Weil du musst ja dich auch auf die Models verlassen können. Ne? Weil wir reden hier ja jetzt nicht, da, also wir reden ja davon, ich meine, wir arbeiten seit 15 Jahren. Und es ist ja... Also klar, weiß ich was, wenn du ein Schneechaos hast, ja, oder es geht irgendwie ein Gewitter irgendwo nieder, irgendwo ist auch höhere Gewalt, aber vom Grundprinzip ist das eine wahnsinnig hohe Treffsicherheit, Zuverlässigkeit. Und wenn ich jetzt wirklich nachdenken müsste, was in 15 Jahren schiefgegangen ist, da müsste ich richtig nachdenken. Da fällt mir, glaube ich, gar nichts richtig ein. Wie machst du
nichts,
das?
Nichts, was wir nicht wieder aufgefangen haben. Ich
denke, das ist genau der Punkt. Aber
ich meine, über Frankfurt.
Ja, genau. Da gab es um 23 Uhr einen Anruf. Ich habe rausgeguckt und habe gedacht, die Welt geht unter. Und du hast gesagt,
das Model konnte nicht landen in Frankfurt, ist wieder zurückgeflogen, hat den ersten Zug genommen. Und ihr habt es dann, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich meine in Worms am nächsten Morgen im Morgengrauen abgeholt. Ein Assistent, ein Runner ist hingefahren, hat das Model geholt. Und ich glaube, mit einer halben Stunde Verspätung.
Wir haben einfach den Shootingplan umgebaut. Aber das wäre ja nicht möglich gewesen, wenn du nicht nachts schon angerufen hättest. Aber was ich meine ist, wie machst du das? Du musst dich ja auf die Models auch verlassen können.
Das
wie klopfst du das ab? Also, das frage ich mich seit 15 Jahren.
Da gibt es zwei Themen. Das eine hatten wir schon. Das eine Thema ist natürlich das Gesicht, dass ich dir das richtige Gesicht schicke und auch weiß, dass das Model das anbietet am Set, was gefordert ist. So, und da habe ich ja schon gesagt, da habe ich natürlich deutlich mehr Material als das, was ich veröffentliche. Und dadurch die Kenntnis und natürlich auch mit den Gesprächen, mit den Modellen. So, aber das Feingefühl für die Verbindlichkeit, die Pünktlichkeit, und natürlich auch den Charakter, ob der ins Team passt von dem Modell, den habe ich durch endlose Telefonate oder durch persönliche Treffen. Ich sag mal so, die Hälfte der Modelle knapp war in der Zwischenzeit bei mir, hat mich besucht. Nicht nur, weil sie in Bremen gebucht waren, sondern auch einfach, weil es auf der Strecke lag nach Hamburg.
Ich wollte gerade sagen, auf der Strecke wohin?
Bremen in Hamburg dann gebucht, ja genau, von wo du kommst. Und durch diese endlosen Gespräche, die du ja auch hast, wenn ein Model nicht gebucht wird, lernst du die natürlich kennen. Und wenn ich im Vorfeld einer Buchung und der Abstimmung auf das, ich sag mal, auf das Model warten muss, also dass es nicht sofort antwortet, dann habe ich ja sofort ein Bild vor Augen und das kommuniziere ich, was da los ist. Und dann gibt es gute und schlechte Erklärungen. Gute Erklärungen sind natürlich, wenn jemand wirklich unpässlich ist, weil er gerade vor der Kamera steht oder weil er einen Job macht. Eine schlechte Erklärung ist natürlich, wenn mir jemand sagt, er ist in der Uni und sorry, er kann sich erst abends melden, wo ich denke, es gibt so viele Gelegenheiten über den Tag, selbst in der Uni sich mal eben zu melden. Und dann habe ich natürlich die Alarmstellung, dass ich weiß, ich muss auf das Model noch besonders eingehen und dem die Augen öffnen, was das bedeutet, in so ein Team einzutauchen, also in ein Team, das von mir betreut wird. Und
ja gut, es gibt gute Ausreden und schlechte Ausreden. Ja gut, das habe ich ja bei mir auch. Und bei mir ist es ja nach wie vor so. Und da habe ich mich gefragt, wie du das machst, weil es unterschiedliche Generationen gibt. Also ich habe das Gefühl, dass du auch so bei Fotografen, Kollegen, es gibt Fotografen, also auch die, mit denen ich mehr oder weniger aufgewachsen bin. Die sind ja alle noch mal 10 Jahre älter als ich. Die rufst du an, die gehen wahlweise direkt ans Telefon oder rufen direkt zurück. So, und dann gibt es so, dann gibt es Menschen, dann telefonierst du tagelang hinterher, auch für Jobs. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch, also in meinem Team gibt's das eigentlich nicht. Und ich habe jetzt einen zum Beispiel einen jungen Assistenten aus Hannover. Das ist ganz auffällig. Der ist unfassbar zuverlässig. Das heißt, du rufst den an, der ist entweder sofort am Telefon oder ruft sofort zurück. Wenn du dem eine Frage stellst, die kommt also auch per WhatsApp, die kommt relativ schnell zurück. Und ja gut, das ist auch was, wo ich zum Beispiel denke, dass das ja für dich in dem Bereich auch wichtig ist mit einem Model. Weil wer so reagiert, bei dem weißt du ja auch, dass der sich wahrscheinlich Mühe gibt, dass er eben, ja ich weiß nicht, sagst du denen, wenn ihr mit dem Zug irgendwo hinfahrt, geh 1,5 Stunden, mach einen Sicherheitspuffer?
Absolut. Also du kennst ja die 4 Todfeinde der Deutschen Bahn.
Was?
Die 4 Todfeinde der Deutschen Bahn.
Wetter, Wetter, Wetter und Wetter?
Frühling, nee, das sind 3. Sommer, Herbst und Winter.
Ah, okay.
Und wenn ich den Zuspruch vom Kunden oder von der Produktion bekomme, dann habe ich gern alle Modelle in der Stadt der Produktion. Denn es nutzt ja nichts, selbst wenn sie nur 100 Kilometer entfernt wohnen, wenn sie 50 Kilometer vorher liegen bleiben. Das ist genau dasselbe wie eine Weiterentfernung. Also wenn da Budget vorhanden ist, dann sorge ich dafür, dass die Modelle am Vortag sicher landen und nicht morgens anreisen. Schlafe ich übrigens auch besser, wenn das so ist. Und ja, ich kommuniziere den Modellen.
Das heißt, du bist nicht der Einzige, der schlecht schläft von der Produktion.
Genau. Ich sage den Modellen natürlich, dass ein Puffer genommen werden muss. Und lieber das Model wartet 40 Minuten, als dass das Team 20 Minuten wartet oder nur 3 Minuten. Also das geht immer vor. Kostet ja auch einen Haufen Geld.
So. Du weißt ja durch das Briefing mehr oder weniger, was von denen gefordert wird. Na, das heißt, du hast ja auch eine ungefähre Vorstellung davon, auch aus deiner eigenen Erfahrung, weil du selber Model warst, mit dem Briefing, was die da abzuliefern haben. Und neulich haben wir mal so ein 2-Tick-Shooting gehabt, da habe ich am ersten Tag gedacht, so, oh Mensch, Carlo, und überhaupt, und habe dich angerufen und dann hast du gesagt, ja, das ist richtig, aber du hast als Fotograf auch eine Rolle. So, ja. Und da haben wir den ganzen Abend drüber diskutiert und haben das, was du mir dann gesagt hast, angewendet am nächsten Tag. Und das gesamte Team hat sich, ja, hat sich nochmal umgedreht und das war ein Quantensprung. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, darf ich auch keinem erzählen, dass mich meine Modelagentur auf den Pott gesetzt hat und dass das so viel geholfen hat.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Da geht es ja darum, wenn wir Vollprofis buchen und die in eine Szenerie schicken, dass man sich in gewisser Weise darauf verlassen können muss, dass die agieren, selbstständig agieren und vielleicht auch nicht für jeden Handschlag angeleitet werden müssen. Aber wenn das so aus dem Ruder läuft, dass man dabei Minuten oder eine halbe Stunde verliert, dann sage ich Obacht, denn die Produktion kostet einen Haufen Geld und man kann sich das nicht angucken und in sich reinfressen und abends den Modelagenten auf den Pott setzen und sagen, was war das denn? Da muss man sofort interagieren und das passiert ja auch bei den souveränsten, tollsten, professionellsten Models, denn es treffen Menschen aufeinander und da entwickelt sich immer eine Eigendynamik. Wir hatten das mal bei einem Shooting mit dir vor 8 Jahren geschätzt, für einen Autozulieferer und du hast zu den 3 Models, es ging um eine Beratungsszene in einer Kaufhalle-Werkstatt, gesagt, agiert mal ganz natürlich. Und die 3 Modelle haben eine Gemeinsamkeit gefunden und zwar ihre Aufenthalte in Kapstadt. Und das lief sofort aus dem Ruder. Das war hitverdächtig. Da gab es Schenkelklopfer, Lacher, Brüller. Und du warst fassungslos, das hatte nichts mehr mit einer Beratungsszenerie im Autoteilezubehör zu tun, sondern eher eine Witzerunde oder ich glaube, du nanntest noch den Hochzeitsantrag. Und das hat sich auch gefangen, du bist ja eingeschritten, aber meiner Meinung nach zu spät. Und wir hatten abends lange darüber gesprochen und da habe ich gesagt, das ist unbedingt auch deine Aufgabe, was ja auch super spannend ist. Ne? Was sind deine Aufgaben dann vor Ort am Set?
Aber das ist, für mich ist eigentlich eher spannend, wenn ich, also ich kann mich an die Szene auch erinnern, ich kann mich an die Unterhaltung erinnern, ich kann mich an sehr viele Unterhaltungen erinnern. Also ich glaube, dass diese Feedback-Schleifen mich, glaube ich, auch selber immer wieder deutlich weitergebracht haben. Ne? Wenn man so unter Normalbedingungen ja gerne mal in seinem eigenen Saft schwirrt und dabei auch gar nicht die Frage, natürlich kommt die Frage auf, das, was ich mache, wie kommt das gegenüber Kunden oder Agentur an? Oder du hast da ja in der Regel, also in dem Fall war das, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren. Das war schon ein relativ großes Team, aber
Na, dann muss es nicht unbedingt deine Aufgabe sein. Du sitzt zwar an der Quelle, weil du das Foto ja im Moment des Entstehens siehst oder eine Sekunde später auf dem Bildschirm.
Aber ich will auch nicht derjenige sein, der wie in so einer schlechten Hierarchie einfach den Druck weitergibt, ja, und dann eben sagt, ja, also das hätte jetzt besser laufen können, ich bin nicht schuld, schuld sind die Models. Ich rufe jetzt mal bei der World Model Agentur an. Also wir haben ja trotzdem darüber gesprochen. Und ich finde also das Feedback aber, also speziell das Feedback an dem Tag war für mich eben für Folgeshootings einfach auch gut, weil ich einfach gemerkt habe, die Grundvoraussetzung, die Zutaten, die ich in der Küche habe als Koch, die ich von dir bekomme, die sind ja auf den Punkt und die sind gut. Ne? Also so gut es eben möglich ist. Ne? Natürlich hast du auch bei normalen biologischen Zutaten hast du ja auch Schwankungen in der Produktion, wenn du im Bereich von Slow Food unterwegs bist. Aber es ist meine Aufgabe als Koch, die Sachen eben zuzubereiten. Ne? Und wenn das Essen am Ende des Tages nicht schmeckt, dann irgendwie den Zulieferer vom Lauch anzukacken, ist ja auch keine Lösung.
Ja, es lief ja auch nicht schlecht. Ich wollte ja auch nur sagen, es kann immer mal eine Tendenz bekommen, in einem Motiv, dass es ein bisschen aus dem Ruder läuft oder nicht so perfekt. Und da muss man sofort reingrätschen und muss das kommentieren. Und dann fängt man sich ja auch in der Regel wieder so.
Ja, haben wir auch. Genau deswegen. Aber die Überlegung, die ich ja immer habe, oder nein, das hört man ja immer wieder. Ich brauche dich ja eigentlich gar nicht. Geht ja auch ohne. Weil ich meine, die Models sind ja auch alle auf Insta.
Ja.
Und warum sollte ich dich da anrufen?
Das ist eine interessante Frage.
Was ist der Vorteil? Also ich weiß es ja mittlerweile, also ich weiß es ja relativ schnell. Ich glaube, das am Anfang, glaube ich, schon gesagt. Also es ist ja nicht nur so, dass ich zu faul bin, aber was sind die Vorteile?
Also Instagram ist ja eine Plattform im Social-Media-Bereich der Selbstvermarktung. Und das bringt für jedes Model was, das bringt für jeden Fotografen, für eine Visagistin und natürlich auch für eine Stylistin was. Das bringt nichts für eine Modelagentur oder einen Modelagenten, denn niemand, der auf Insta unterwegs ist, will über einen Agenten buchen. Alle gucken da zwar, aber die Modelle werden tendenziell dann direkt angesprochen. Und das ist auch völlig fein, wenn du kein Budget hast. Bei einer kleinen Produktion, Mikroproduktion oder bei einem privaten Projekt oder wenn du die Modelle schon kennst und die wiederholt buchst oder du jede Menge Kapazität hast als Fotograf zum Beispiel, du nicht so unterwegs bist, also erfolgreich im Geschäft, dass du dir diese Kosten bei einer Pauschalbuchung zum Beispiel gar nicht leisten willst. Eine Modelagentur, die ja über Prozente verdient an den Modellen. Dann macht das auf jeden Fall Sinn, da unterwegs zu sein und die Modelagentur rauszulassen. Aber wenn die Produktion etwas größer Dimensionen annimmt, wenn du deine eigene Freizeit anders wertschätzt oder gut im Geschäft bist, ich beschreibe dich gerade, Nils, dann macht das ganz viel Sinn, zu einer professionellen Modelagentur zu gehen.
Finde ich schön, dass du mich beschreibst. ich glaube, ja, ich bin fast vollkommen bei dir. Ich habe auch überlegt, wie man das jetzt machen kann, weil natürlich ist das, das jetzt, wenn das aufgezählt ist, ist das schon, ja, die fünf Gründe, warum brauche ich eine Modelagentur?
Das ist Nein, ein bisschen, es gibt mehr Gründe.
Ja, natürlich gibt es mehr Gründe. Aber vom Grundprinzip ist das, was ist denn, ich bin am Überlegen, was der Hauptgrund ist.
Die Kommunikation.
Ja, es ist nie, auch noch nicht. Wenn ich jetzt auf Instagram sage, was ich habe einen Job, ich habe eine Anfrage, ich brauche jetzt drei verschiedene Models. So, dann brauche ich ja erstmal ganz viele Vorarbeit, um überhaupt diesen Pool an Models, ich meine, ist ja ganz einfach, wenn ich anfange, mich mit Models zu beschäftigen auf Instagram, dann sagt der Algorithmus und zeigt mir immer mehr. Trotzdem habe ich ja nicht so viele.
Vor allem kannst du die Kommunikation nicht über Instagram aufrechterhalten.
Das ist genau der Punkt.
Mit jedem einzelnen Model sprechen oder schreiben.
Ganz genau.
Und sobald du die Modelagentur im Boot hast, kannst du jede Info einzeln schicken, schreiben, mir an den Kopf werfen und dir sicher sein, dass die in kürzester Zeit verteilt ist.
Das ist genau der Punkt. Und das nächste ist, weißt du, wenn ich jetzt ein Briefing habe und brauche 5 Models, ja, dann kannst du die Uhr danach stellen, wenn der Kunde sich irgendwie eine Woche vorher sagt, oh, haben wir da vielleicht noch ein anderes Gesicht, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, ach, wir haben uns überlegt, es soll jetzt doch ein Mädchen sein. Alter, das waren bisher immer Jungs. Und genau das, das potenziert sich ja. Das ist ja genauso wie mit der Bildbearbeitung. Ne? Das ist, und ich gehe sogar einen Schritt zurück. Ich gehe einen Schritt zurück meiner Modelagentur und sage, das ist wie bei den Assistenten und das ist wie beim Golf mit dem Caddy. Es gibt Golfer, die sagen, wenn ich ganz groß und ganz erfolgreich bin, dann möchte ich einen Caddy haben, der mein Gepäck schleppt. Was der aber nicht versteht, ist, dass der Caddy eine ganz andere Funktion hat. Der ist nämlich da, der kennt den Platz, der kennt den Wind, der kennt dies, der kennt das, der kennt deinen Bildstil, also der kennt deine Art, Golf zu spielen. Und der wird prozentual am Gewinn beteiligt. Das heißt, wenn du einen Caddy hast von Tiger Woods, der verdient einen Arsch voll Geld, der steht aber auch, der arbeitet mit Tiger Woods zusammen. Der steht mit dem da und sagt dann, du pass mal auf, wir haben jetzt Nordwind da vorne hin, wir sind so und so viel Knoten oder ich weiß nicht, worin die das messen. Und der gibt dir den Schläger in die Hand. Und genau das ist für mich zum Beispiel die Funktion eine Bildbearbeiterin. Da ist es das Gleiche. Ne? Also natürlich kann ich die Bildbearbeitung selber machen, aber wenn ich die High-End-Kunden habe, dann sagen diese High-End-Kunden an der Stelle zum Beispiel, du pass mal auf, ich brauche jetzt eine Änderung bis heute Mittag um 12. Wenn ich aber im Shooting bin, nämlich mit dem Kopf wo ganz anders, kann ich das nicht leisten. Und das ist genau deine Funktion auch. Und du hast gesagt, gerade wenn man erfolgreich ist, braucht man das. Ich würde sagen, nein, ich gehe einen Schritt zurück, du brauchst es viel früher. Wenn du nämlich eine sorglose Produktion haben möchtest und in Ruhe arbeiten möchtest und dich auf alles verlassen kannst, sodass du dich nur auf deine Fotografie konzentrierst, dann macht es einfach Sinn, so früh wie möglich eine Agentur, die einem die richtigen Leute ans Set schickt, die einem die richtigen, ja, die zusammenstellt und so wie du das gemacht hast bei mir, weil du hast ja einen ganz großen Anteil an meiner Arbeit, du hast mich ja wahnsinnig nach vorne gebracht, indem du mir permanent Feedback gibst, auch das, was die Models sagen. Ne? Wenn die Models sagen, Mensch, hat mir gut gefallen, das oder das und das, das kriege ich ja, wenn es mich weiterbringt, mit, wenn nicht, dann nicht. Und deswegen macht es doch eigentlich Sinn, viel früher mit einer Modelagentur einzusteigen und eher bei der Modelagentur, in dem Fall bei dir, anzufragen und zu fragen, sag mal, hast du nicht irgendwie, ist ein kleiner Job, ist kein großes Budget, ich möchte aber diesen Schritt jetzt wagen gemeinsam. Carlo, wie sieht's aus? Kriegen wir das irgendwie gemeinsam hin? Kannst du mir helfen?
Das ist Musik in meinen Ohren.
Ich weiß.
Trotzdem brauchen wir ein gewisses Budget.
Ja, das ist richtig. Man braucht ein gewisses Budget. Das ist korrekt. Aber das ist ja mit dem Assistenten genauso. Ja. Ich habe auch Kunden, oder nein, nicht Kunden. Also ich habe Kollegen, okay, die sagen, meine Kunden bezahlen keinen Assistenten. Und da ist ich möchte jetzt nicht so weit gehen wie diese ganzen Coaches, die sagen, ja, du musst deine Leistung gut verkaufen können, damit die Kunden das auch. Wenn ein Kunde nicht versteht, warum du einen Assistenten brauchst, ja, weil wenn der in dem nur den Wasserträger sieht. Ich hab ja auch viele Kunden, wo dann die Frage ist, buchen wir ein Model, ja oder nein? So, und man muss ja nicht die ganze Produktion mit Models bestücken. Wir haben auch schon Produktionen gehabt, du und ich zusammen, wo wir die Kunden hatten, wir hatten normale Mitarbeiter und wir hatten ein einziges Model dazu gebucht, als praktisch zum Beispiel als Kunden. Ne? Also du hast zum Beispiel, Firmenchef XY, der geht durch seine Halle und du brauchst einen Kunden. Ja. Ne? Du brauchst einen Kunden, dem der das erklärt. Ne? Zum Beispiel für eine Referenzkundenkampagne.
Ja, das macht ja Sinn, auch so Auflockerung der Mitarbeiter.
Genau, dass weil wenn du ein gutes Model hast bei einer guten Agentur, die weiß, welches Model das kann, dann kommt nämlich das Model und nimmt die anderen mit.
Ja.
Ja, und spielt mit denen zusammen und nimmt denen das. Und plötzlich hast du nicht ein Model und ein Nicht-Model, sondern du hast zwei Leute da stehen, die, ich sag mal so, anderthalb Models. Mhm. Und plötzlich, ne, also du hast dann, wie gesagt, den Firmenchef, der immer noch seine Persönlichkeit hat und das Model kombiniert und dann funktioniert das eben gut.
Mhm.
Und deswegen glaube ich schon, dass das relativ früh Sinn macht. Und bei Insta, ganz ehrlich, wie oft ist es passiert, also gut, ist es selten, ne? Aber es geht ja auch um Prozesssicherheit. Das heißt, du hast einen Tag vorher und hast alles schön gebucht und dies und das und jenes und es ist fertig und jemand wird krank. dann weiß ich bei dir, du wirst immer irgendjemanden aus dem Hut zaubern.
Ja.
Oder im Zweifel zwei.
Mhm.
Und deswegen, also.
Auch ein Grund für die Agenturbuchung, ne?
Ja.
Gibt noch mehr rechtliche Sicherheiten, aber wir haben ja noch.
Aber die rechtlichen Sicherheiten, du machst das so nebenher, so rechtliche Sicherheiten. Ist ja,
die Vertragssicherheit.
Das wollte ich gerade sagen, das ist überhaupt kein Nebensatz. Also ich bitte dich.
Ja, ich wusste nicht, ob wir jetzt an dieser Stelle da noch einsteigen wollen. Oder
also
ob wir,
ich würde es ja vielleicht mit einem Satz machen, weil was ich ganz angenehm finde oder angenehm fand vor 15 Jahren, also nicht, dass ich da angefangen habe, aber ich habe ja auch in dieser Vertragsgestaltung einfach auch viel gelernt, ne? Dass man halt einfach auch guckt, wie muss ich mich verhalten, ne? Weil ich einfach auch merke, okay, so verhält sich eine Modelagentur, so stellt die sich auf, wie muss ich mich als Fotograf aufstellen, weil ich glaube, dass da viele Kollegen halt auch wirklich ja, Probleme einfach haben. Was ist mit Nutzungsrechten? Weil spätestens, wenn ich eine Modelagentur im Boot habe, dann sind die Nutzungsrechte für die Models fest vereinbart. Ja. Da kann ich ja als Fotograf nicht in meinen Vertrag schreiben, es ist auf immer und ewig vollkommen uneingeschränkt, wenn ich Models dabei habe, die nur auf 2 Jahre gebucht sind zum Beispiel.
Also das war für mich ein Heimspiel und natürlich auch leicht Fuß zu fassen und mich abzuheben in der Szene, denn meine Vorbildung ist, ich habe Industriekaufmann gelernt, dann in Abendschule den Industriefachwirt gemacht und habe 20 Jahre im Investitionseinkauf für Anlagen, Bau und Bauleistungen bei einer großen Bremer Firma gearbeitet und die dann 2004 verlassen. Und diese
20
Vertragssicherheit.
Jahre lang?
20 Jahre. Ja. 86 eingestiegen,
ich dachte,
2004.
Du bist 86 eingestiegen.
Ja, 18 Jahre.
Da bin ich noch mit der Tröte um den Weihnachtsbaum gerannt.
Nee. Doch. Nur das ist ja, was diese Vertragssicherheit, was ich eben so im Nebensatz sagte, was mir ganz, ganz leicht fällt, da sicher zu sein. Und ich sehe, dass ich auch diverse Partner überfordere, manche auch glücklich mache. Ein Model hat mich mal liebevoll ihren kleinen Finanzbeamten genannt, weil bei mir einfach alles geregelt ist im Vorfeld. Und ich finde, das ist für die Produktion am Set so entspannt, wenn ich am Anfang ein bisschen unbequemer bin und alles ausgesprochen, aufgeschrieben, abgesichert haben möchte, dann braucht sich da nämlich vor Ort keiner mehr kümmern. Und das ist mein Wesen, das ich einbringe. Es gibt keine Unbekannten, weder auf der Kundenseite noch auf der Modelseite am Set, sodass jeder sich im Grunde darauf konzentrieren kann, mit deiner Hilfe, Nils, eine tolle Produktion zu leisten, tolle Motive einzufangen und sich nicht Gedanken machen müssen, oh, was ist, wenn wir es 20 Minuten länger machen.
Das war gerade das, was mir eingefallen ist.
Die
weil
Overtime.
Ich glaube, das hast du mir auch eingetrichtert. Also ich meine jetzt gar nicht, dass man da so militant drauf ist, sondern dass man sich selber mit dem Team im Vorfeld die Frage beantworten muss.
Ja. Ne?
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Assistent habe und eine Visagistin, und dann dauert die Produktion noch länger und noch länger und noch länger. Dann, natürlich ist man irgendwann, ist die angebotene Zahl der Stunden erschöpft. Und ab dem Punkt gibt es Overtime. Der Punkt ist aber, dass ich glaube, ganz viele Kollegen und Kolleginnen sich da gar keine Gedanken drüber machen, dass das natürlich für Visagisten und Assistenten auch so ist. Man muss das ja, also klar, wenn man mit denen es vereinbart hat, man arbeitet theoretisch
also
man muss es aber vereinbaren.
Es muss
geklärt sein.
Richtig,
es muss immer geklärt sein.
Es muss geklärt sein, aber es muss auch gelebt werden und darf nicht starr sein. Und damit meine ich zum Beispiel, wenn wir ein Model in einen Online-Shop, in eine Produktion schicken, dann muss jede Minute bezahlt werden, die länger gemacht wird. Wenn wir ein Model in einen Outdoor-Job schicken und 5 Stunden gießt es in Strömen, dann ist das grundsätzlich erstmal Pech, aber muss bezahlt werden, aber es muss nicht bezahlt werden mit dem Anteil des Buyouts. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem Handwerker. Das ist, der Handwerker muss bezahlt werden für diese Arbeit, die er leistet, und das Model hat nur seine Lebenszeit und das muss bezahlt werden. Aber ich finde, das kann mit einem maßvollen Faktor versehen werden, und da muss keiner sagen, wenn das Model-Honorar 2000 Euro ist, dass dann jede Überstunde entsprechend honoriert wird. Also die kann downgegradet werden, und da habe ich von allen Seiten Zuspruch und ich glaube auch ein sehr gutes Händchen, das maßvoll und richtig anzusetzen entsprechend der Produktion.
Ja gut, aber ich versuche jetzt zum Beispiel immer in Time zu bleiben. Na, also ich glaube, ich überziehe.
Nee, du bleibst immer in Time. Und Nils, du bist ja auch einer der ganz wenigen Fotografen.
Ja, jetzt bin ich
gespannt. Die Kunstpause kommt nur, weil ich überlege, ob mir überhaupt noch jemand einfällt. Sonst wiederhole ich den Satz. Du bist der einzige Fotograf, der ein Shooting beendet, wenn er sagt, die Motive sind im Kasten. Und wenn ich dann mal in diese 15 Jahre und in meine Erfahrung schaue, spielen im Grunde alle Produktionen den Tag durch. Und wenn die Motive im Kasten sind, dann wird 2 Stunden vor Ende nochmal das T-Shirt gewechselt oder das Format, die Perspektive, die Yucca-Palme im Hintergrund wird verschoben oder irgendwas anderes Lustiges. Da, um dem Kunden ja zu zeigen, wir brauchen den Tag und die Folgebuchung muss bitte wieder auch eine Tagesbuchung sein. Du, Nils, bist der Einzige, der die Models mittags nach Hause schickt, wenn die Motive im Kasten sind. Das meine ich so.
Puh, da weiß ich jetzt gar nicht, ob mir das gerade das Rückgrat bricht. Also mittags glaube ich nicht. Also wir haben ja auch einen Shootingplan, aber vom Grundprinzip ist das schon richtig. Ne? Also ich versuche mit den Kunden halt auch zu sprechen, wenn es einen Shootingplan gibt. Lasst uns einen Shootingplan machen, der, wenn wir normal arbeiten, dass der passt. Ne? Und wenn es besonders gut läuft und wir sind schneller, dann sind wir auch schneller fertig. Ne? Aber wenn man einen Shootingplan hat, der nur dann funktioniert, wenn wir auch Glück haben. Also für mich darf Glück bei einer Produktion kein Begleiter sein. Ne? Und wenn wir dann, das heißt, es ist alles so aufgelegt und geplant, dass man gut durchkommt, aber kein Glück braucht. Und wenn man dann eben Glück hat und das geht so durch, dann finde ich, dass er, also ich finde es andersrum eher, bei mir ist es ja auch, kommt ja häufig die Frage, wie viel Motive machst du pro Tag? Und dann sage ich, ja, was weiß ich, hängt so ein bisschen daran, nicht nur, was ihr haben wollt, sondern wie ihr das auch vorbereitet. Wenn das wirklich gut vorbereitet ist und hintereinander, dann können wir halt wirklich gut hintereinander wegmachen, wo ich dann halt auch tatsächlich manchmal so ein bisschen...
Umbautenlicht.
Ja, natürlich. Mhm. Ne? Und man muss natürlich auch sagen, dass ich mit einer Technik arbeite, die relativ zeiteffizient ist. Aber bei mir ist es umgekehrt auch so, wenn man dann tatsächlich, also gut, mittags fertig ist vielleicht jetzt übertrieben, aber wenn man jetzt tatsächlich, was ich weiß, einen 10-Stunden-Tag hat und wir sind nach 9 Stunden fertig, weil wir halt einfach wahnsinnig effizient gearbeitet haben und damit haben wir ja die Leistung, die der Kunde angefragt hat, die haben wir ja gebracht. Das sind ja alle Motive, sind alle Kampagnenmotive, sind alle da und wenn dann jemand kommt und sagt, oh ja, jetzt lasst uns doch mal überlegen, wir sind ja jetzt fertig mit allem, dann können wir doch alle zusammen jetzt noch viel mehr machen in der Zeit. Dann, das ist aber auch so ein Moment, wo ich die Effizienz und die Prozesssicherheit, die wir dem Kunden da praktisch bieten, wo ich mir auch denke, na, so wertschätzend ist auch was anderes, ne? Ja. Also, das, ja, gut, aber das ist, aber ich mag es halt einfach auch, wenn, jetzt sind wir wieder beim Sebastian Stache, man hat das Gefühl, dass der permanent bei mir gebucht ist, aber ich glaube, es sind insgesamt nur 3 Mal gewesen in 15 Jahren. Aber bei dem fällt mir das halt massiv auf, dass der ist da. Der ist genauso, wie wir das in der Podcast-Ausgabe 5 hatten, der ist da, der ist konzentriert.
Ja, der ist fokussiert.
Und der ist fokussiert. Und das ist das, wo ich, also wenn das jetzt auch Models hören und wissen wollen, was ein Fotograf sich wünscht, diese Fokussierung, die finde ich wichtig. Also die finde ich fürs ganze Team wichtig. Ne? Ich möchte, wenn ein Kameraassistent da ist und...
Das macht die Professionalität aus. Und die beginnt in der Kommunikation, in der Verbindlichkeit, in der Rückmeldung, in der Abstimmung im Vorfeld. Die hast du vor Ort am Set durch seine Natürlichkeit, Authentizität, durch seine Fokussiertheit auf das Thema und durch seine Facetten natürlich, in welch kurzer Zeit er sich auf jede Situation einstellt. So.
Der ist einfach da. Ja. Also er möchte auch verstehen, erstens, wie die Atmosphäre ist und was das Set ist und wie wir arbeiten möchten und so weiter. Das macht wirklich Spaß. Eine einzige Frage habe ich noch. Vielleicht kommen ja noch mehr. Ne? Also ich halte den Kanal ja auch offen. Ich bin ja, wie gesagt, das Wohin mit den Händen ist ja stellvertretend für die Fragen, die ich so im Laufe der Zeit hatte. Also ich Telefon. Bin natürlich auch offen.
Meine Hände sind am Telefon den ganzen Tag.
Deine Hände sind am Telefon.
Absolut.
Das wäre nicht die Frage gewesen.
Nein, aber
meine Frage ist aber auch immer, wohin mit... Wie in drei Gottes Namen oder in drei Teufels Namen habe ich gelernt von meiner Steuerberaterin, dass das tatsächlich drei Teufels Namen heißt, Ui. Nicht drei Gottes Namen. Wie bist denn du auf den Namen gekommen?
Ich habe auf die Frage gewartet.
Sie ist heute Morgen, tatsächlich auch noch mal
als Einstieg auf die Frage gewartet und war am Anfang ein bisschen irritiert.
Das, du meinst, weil es ganz so einfache Geschichte ist, dass man das eigentlich so als erstes fragen muss?
Ich habe parallel zu meiner Zeit als Consultant ein Portal gehabt für bildende Künstler. Und da brauchte ich eine Internetseite und bin auf die Suche gegangen. Und ich habe gefunden, dass die Domain zartfrei war. Das war ein pensionierter Reinigungsunternehmer aus Kassel. Und dem habe ich die Domain abgekauft und genutzt wie folgt. Wir hatten ein kleines Z und ein großes Art wie Kunst. Und die Philosophie junge und jung gebliebene Künstler. Und ich hatte ein Portal für bildende Künstler damit betrieben. Und als das aber mehr so zum Hobby wurde, ich da kein wirkliches Händchen für hatte, die Leute sich alle bespaßen lassen mit Prosecco und Vernissagen, aber die Kunst nicht kaufen, habe ich die Notbremse gezogen, die Seite eingefroren. Dann kam die Entdeckung von mir, der Entschluss, ich mache eine Modelagentur auf, ich habe mich beraten. Es gab ganz unterschiedliche Stimmen. Das heißt, interessant, die Männer finden den Namen blöd, die Frauen finden ihn gut, aber es merkt ihn sich jeder. Und wenn du dich mal in unserer Branche umguckst, was es für drollige, skurrile und zum Teil bekloppte Modelagenturnamen gibt, dann ist zart. Ich nenne mich Zart Models mehr als Eigenname. Da ist keiner zart. Wir haben wirklich derbe Werbegesichter bei uns, aber der Name prägt sich ein, die Leute reden darüber und das war der Effekt, den ich erzielen wollte. Und auch wenn ich da heute gar nicht mehr so hinterstehe hinter der Entscheidung, würde ich den Namen nie ändern, weil der in aller Munde ist und die Leute den mögen.
Ah, das kommt von Art, das ist großartig. Weil ich hab mich das immer gefragt, ne, weil so ein zarter Nerven wie Stahlseite, du musst ja,
genau.
Nee, stimmt, es gibt ja, aber sonst, was gibt's denn sonst für einen Namen? Gut, es gibt Kult, die waren aber sehr international zum Teil auch, ne? Ich weiß, dass ich da irgendwie mal The Bread, wie die Neuseeländer das Model nach 2 Stunden genannt haben. Das ist der Bread aus Australien eingeflogen, als wir in Neuseeland ein paar Autos fotografiert haben. Und der kam mal über Kult. Und dann gab es, glaube ich, in Berlin gibt es Isayo, dann gab es die Service-Agenten, dann gibt es
Es gibt.
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Namen sind auch so zusammengestellt, so ein bisschen wie bei Friseuren, ne? Mhm. Gibt es eigentlich Modelwerk auch? Wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, ja.
Weil es gibt Haarwerk, gibt es ja.
Dann
gibt
Mega-Models, es gibt so viele Nils, aber das. Die Flausen wollen wir hier keinem in den Kopf setzen. Es gibt zart.
Nein, auf jeden Fall gibt es zart. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du zumindest, wenn ich anrufe, die Hände in jedem Fall am Telefon hältst. Also du darfst auch freisprechen. Und also ich freue mich. 15 Jahre ist rund. Ich hoffe natürlich, dass wir 20 schaffen.
Warum sollten wir den nicht schaffen?
Ja, vielleicht gehe ich ja in Frührente. Ich mache mal ein Schild an die Tür und sage, wegen Reichtum geschlossen.
Ja, siehst du, das ist nochmal ein schöner Aufhänger. Instagram, das nutze ich ehrlich gesagt nur als digitale Visitenkarte, damit die Modelle sehen, dass ich noch nicht in Rente bin. Sonst verspreche ich mir da nichts von. Und ich nutzt das so frei, wie es nur geht. Und jedes Model, ich stehe damit auf Kriegsfuß und poste tendenziell nur alle paar Monate was. Aber wenn da Models, es sind ja immer Models, die Models, die ich zeige, die werden auch sofort vernetzt. Und ich mache das nicht wie andere Agenturen, die sich dann bei einem Ben bedanken und man sowieso da reingucken kann, wer der Agentur folgt. Und dann gibt es da 3 Bens und man sieht den. Also ich finde das fast schon lächerlich. Und ich mag natürlich dieses Networking, sich dort vernetzen. Aber ich brauche die Leute auch nicht, die dort Models buchen wollen. Ich brauche dich und die Produktion, die wertschätzen, was ich leiste für die Produktion am Set.
Also ich glaube aber auch, und das, ich glaube, da haben wir uns neulich drüber unterhalten, ich fand das ganz spannend, weil meine Frage war nämlich an der Stelle auch, jetzt für mich oder auch für Kollegen, also für Fotografen und Fotografinnen, was ist wofür? Ne, weil es gibt ja ganz viele, die an der Instagram-Präsenz arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass Insta ist in erster Linie, auch buchungstechnisch halt wirklich eher so, das sind so Fotografen unter sich oder Fotografen und Models und die Branche und also alles außer Kunden tummelt sich da, liked da und so weiter und so fort. Und klar, wenn du jetzt 10.000 Follower hast, dann bist du halt irgendwie nicht Fisch und nicht Fahrrad, also bist noch nicht interessant als Influencer, aber du bist halt auch irgendwie und also ich habe auch, ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten und gesagt, wenn es so um den Kontakt geht, dann ist Insta für dich wahrscheinlich die Seite, wo du mit den Models eher Kontakt hast und andere Portale oder andere Kanäle sind die, wo man dann eben
Mein Kanal ist die Mundpropaganda. Das ist mein Netzwerk. Ich werde rumgereicht. Also ich bekomme durch LinkedIn jetzt keine Buchung, aber da bin ich auch erst seit 6 oder 8 Wochen.
Dank ich habe dich dahin geschleppt, ich weiß.
Und genau, du sagtest, ich soll was an meiner Sichtbarkeit tun. Aber grundsätzlich bin ich die Spinne im Netz und die hier anrufen, wissen sofort, auf wen sie sich berufen, auf wen sie sich beziehen. Und das ist ein Einstieg und man hat schon ein Thema und dann geht's gleich sehr persönlich rund. Also das ist mein Netzwerk, also mein Portal sozusagen.
Aber ich glaube, das ist auch der, also das ist, um das jetzt final abzuschließen, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die uns maximal verbindet. Weil bis auf einen ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsatz ist es bei mir tatsächlich auch, das ist Mundpropaganda und das sind Verbindungen, die über Agenturen, Praktikanten von vor 20, 25, die einfach weiter bestehen, wo man weiter gereicht wird, wo man zusammenarbeitet und festgestellt hat, man kennt sich, man mag sich, man arbeitet gerne zusammen. Und das ist eben genau der Punkt. Und das ist auch der Grund, warum ich mit dir als Modelagentur zusammenarbeite und seltenst mit anderen. Und ich glaube auch, dass das für mich eigentlich so diese Kernfamilie ist für Produktion, für die Fotografie. Weil, also ich weiß, dass du ja immer wieder, sagst, ja, aber die Qualität von der Person oder dies Person, die ist wahnsinnig hoch. Und ich komme dann immer von der anderen Seite und sage, ja, muss aber nett sein. Ja. Weil ohne das kann ich zum Beispiel nicht arbeiten. Und deswegen bin ich gern bei Zart.
Das geht wie Honig runter. Eine Frage, die mich beschäftigt, ich habe am Anfang den Zug verpasst. Alle, die dich kennen und deinen Podcast folgen, wissen, wie früh du dich selbstständig gemacht hast. Ich meine mit 16, 17, wie früh du von zu Hause ausgezogen bist, gleiches Alter. Aber was bisher meiner Meinung nach ein total behütetes Geheimnis ist, und das würde ich gerne lüften, was hat bei dir den Schalter umgelegt?
Welchen?
Zur Fotografie. Da muss ja ein Erlebnis gewesen sein, deine erste Kamera, dein erstes Foto, dein erster Kontakt, dass du gesagt hast, ich werde jetzt Fotograf. Alle wissen, dass du noch ein Teenager warst, als du in diese Richtung gestartet bist, aber niemand weiß, was da vorangegangen ist.
Ach. Du meinst so die klassische Geschichte, dass Onkel Hans mir zum 15. Geburtstag eine Kamera geschenkt hat?
Naja, da schreiben viele Fotografen auf ihr Impressum, auf ihre Über-mich-Seite in der Internetpräsenz. Insofern, genau, meine ich deinen Onkel Hans.
Ja, das war ja ein ganz blöder Zufall. Ich wollte gar nicht Fotograf werden.
Ach so, wolltest du von zu Hause weg und brauchtest ein Alibi.
Genau, ich brauchte das. Ich war jung und brauchte das Geld. Nein, meine Mutter hat gesagt, sobald du es dir leisten kannst, kannst du zu Hause ausziehen. Das hat mich natürlich sehr beschäftigt. mit Zeitung austragen hat das nicht funktioniert. Nee, es war tatsächlich ein Unfall.
Ich bin gespannt.
Das habe ich dir doch erzählt. Das weißt du wirklich nicht?
Nee.
Echt? Also ich habe mir...
Wie gesagt, wir kennen uns 15 Jahre, heute klären wir den Rest.
Ach, heute klären wir den Rest. Okay, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ich wollte eigentlich schreiben. Und dann war die Frage, wo machst du Schulpraktikum? Und die Antwort war relativ einfach, dann muss ich natürlich zur örtlichen Lokalzeitung. Ne? Braunschweiger Zeitung, Peiner Nachrichten, 1993 im September war das. Und worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war... Also es ist, glaube ich, so, als wenn man seine große Liebe trifft. Weißt du, du kannst dich, den Vergleich finde ich übrigens auch großartig, Also du kannst ja, was ich weiß, wenn du dann irgendwann sagst, so ja, jetzt wäre mal schön eine Beziehung, dann kannst du ins Internet gehen und dann kannst du dich vielleicht informieren oder du gehst dann irgendwie zum Speed-Dating oder was weiß ich nicht, was kannst du ja tausend Sachen machen. Und kannst
du bist ja unterwegs.
Was?
Na, du bist ja unterwegs. Nee,
bin ich ja gar nicht. Ich meine jetzt nur den Vergleich. Und dann gehst du halt bei und dann denkst du halt irgendwie, ach, wow, das ist vielleicht ganz interessant, mit der Person würde ich jetzt vielleicht gerne zusammenziehen oder Kinder kriegen, Familienplanung, was man sich so vorstellt. Und vom Grundprinzip hast du das mit 14, 15, 16, 17, 18 ja auch. Du gehst zur Schule, guckst dir dein Leben an, du hast Biologie, du hast Erdkunde, du hast was weiß ich nicht was, denkst, was zur Hölle soll ich machen? Was ist mein Beruf? Was ist mein Job? Was möchte ich später mal werden? Ne? Also ich meine, mit 5, 6, 7 bist du ein Feuerwehrmann und dann denkst du dann in dem Moment irgendwie, der Witz ist, du hast aber überhaupt keinen Anhaltspunkt, was du werden kannst. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die werden halt irgendwas oder wollen irgendwas studieren oder denken dann halt irgendwie, wenn ich so lange in der Schule war, dann ich könnte ja Lehrer werden. Ne? Das ist auch eine gute Idee, zur Schule gehen, um dann zu studieren und dann wieder zur Schule zu gehen. Ja. Wenn man die Erweckung hat und es ist ein Beruf im Sinne von Berufung, ist es gut. Aber ich habe dann halt einfach gedacht, oh, schreiben wäre cool, Journalist irgendwie, da habe ich schon Bock drauf. So, dann bin ich zu der Lokalzeitung hin und dann war der Redakteur krank. So, und dann haben die sich da hingestellt und gesagt, was machen wir mit dem Bengel? Und dann war da halt irgendwie der Fotograf und dann können wir den Tag mit dem Typen halt mitschicken. Und dann habe ich eine Kamera in die Hand gedrückt. Dann habe ich einen Film in die Hand gedrückt und hat mir gezeigt, wie man den A einlegt und B so die 2, 3 Grundbegriffe erklärt. Und abends um 23 Uhr oder um 22 Uhr, man hat damals ja noch ein bisschen länger gearbeitet in der Lokalredaktion, hat er gesagt, du pass mal auf, ich gehe jetzt. Schön, dass du so lange hier im Labor sitzt, du kannst danach die Tür zuziehen. Und das habe ich gemacht. Und ich bin an diesem Abend mit dem Gefühl da rausgegangen, ich möchte mein Leben nichts anderes machen. Und ich bin an dem Tag halt einfach, ich habe die Kamera in die Hand gedrückt, ich habe den Film in die Hand gedrückt gekriegt, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich war wegen was ganz anderem da und bin praktisch durch Zufall der Liebe meines Lebens über den Weg gelaufen. Und wir sind jetzt im September 33 Jahre verheiratet.
Hut ab.
Ja. Und es gibt doch keinen, wir hatten Höhen und Tiefen, ne? Also die Fotografie und ich. Aber im September sind wir 33 Jahre verheiratet und ich glaube, das geht auch so weiter. Also ich hoffe auch, dass ich es bis zur, was sind denn 50 Jahre? Was sind das für eine Hochzeit? Es wären noch 17. Ich weiß nicht, ob es die Fotografie noch so lange gibt, aber das wäre natürlich ein schöner Abschluss. Das würde exakt mit dem Rentenalter passen. Ja, dann wäre ich 50 Jahre Fotograf. Da mache ich auf jeden Fall eine Party. Ich wollte es bei 25 schon machen, habe ich verpasst. Bei 30 habe ich auch verpasst, aber bei 50 würde ich es machen. Goldene Hochzeit, Fotografie.
Ja, klasse Geschichte. Und danke für die Klärung und Lüftung des Geheimnisses.
Und wenn das in 15 Jahren, dann haben wir beide 30-Jähriges und ich 50-Jähriges. Das machen wir, Hut ab.
So machen
also, wir's. Zwei alte weiße Männer gehen zurück ins Funkhaus. Schön, dass du da warst.
Schön, dass du da warst.
Carlo, es hat mir viel Spaß gemacht und es freut mich sehr, dass es dazu gekommen ist.
Danke dir, Nils.
Ich wünsche dir alles Gute.
Dir auch.
Bis bald in Bremen.
Danke. Tschüss.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, Wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.